Lasst uns miteinander auf ein Wort hören aus Jesaja 43, die Verse 1 bis 5. Jetzt aber, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich geformt hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst. Ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir. Wenn du durch Wasser schreitest, bin ich bei dir. Wenn durch Ströme, dann reißen sie dich nicht fort. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht versenkt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich, der Heilige Israels, bin dein Retter. Ich gebe Ägypten als Kaufpreis für dich. Kusch und Seba gebe ich für dich, weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und weil ich dich liebe, gebe ich für dich ganze Länder und für dein Leben ganze Völker. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich könnte die Botschaft, die ich heute weiterzugeben habe, zunächst einmal in einem Satz zuspitzen. Wirf dein Leben nicht weg. Es ist wertvoll. Gib es Jesus. Wirf dein Leben nicht weg. Es ist wertvoll. Gib es Jesus. Ich könnte auch sagen, vertu dein Leben nicht. Es ist wertvoll. Gott will uns befreien aus einer babylonischen Gefangenschaft, dass wir unter Wert leben. Und das betrifft auch und gerade solche, die bereits zum Volk Gottes gehören. Er will uns, sein Volk, davon befreien, dass wir in einer Gefangenschaft leben und sind, in der wir unter unserem eigentlichen Wert leben. Es spricht alles dafür, dass das Wort, das ich hier gelesen habe, seine ersten Hörer unter Juden hatte, die vor 550 oder so Jahren vor Christus in Babylon in einer Gefangenschaft waren. Sie saßen dort fest. Der Grund war, natürlich, sie waren nicht ganz unschuldig, sie hatten sich beharrlich geweigert, auf Gott zu hören. Das soll heute auch noch vorkommen. Einfach immer weghören, wenn Gott reden will. Nun saßen sie fest und sie sagten sich, da haben wir den Salat. Nun ist es aus. Wir haben unsere Chance gehabt. Die Sache mit Gott ist für uns gelaufen. Da war mal was, da ist sozusagen der Zug meines Lebens entgleist. Sie waren Gottes Volk, keine Zweifel. Sie waren immer noch Israel, Gottes Volk. Aber sie waren nicht da, wo Gott sie eigentlich haben wollte. Sie waren nicht im Land ihrer Verheißung, um dort, so wie es heißt, unter dem Weinstock und dem Feigenbaum zu sitzen und Gott zu preisen, sondern sie waren in einer babylonischen Gefangenschaft. Sie waren nicht da, wo sie sein sollten und darum lebten sie auch nicht als Gottes Volk. Sie lebten unter Wert. Sie lebten dort als Sklaven, als Gefangene. Wir wollen heute über eine babylonische Gefangenschaft sprechen, in der sich viele Menschen befinden, vielleicht alle irgendwo. Auf jeden Fall sind wir da auch als Christen nicht ausgenommen. Es ist die Gefangenschaft, die darin besteht, dass wir unter Wert leben unter unserem eigentlichen Wert, weil wir vielleicht von diesem Wert gar nichts mehr wissen oder ihn vergessen haben. Auch wir sind nicht so unschuldig dann daran. Auch bei uns hat das dann oft damit zu tun, dass wir beharrlich weggehört haben. Und immer wenn Gott reden wollte, gemeint haben, das betrifft mich bestimmt nicht, das kann gar nicht sein. Manches haben wir selbst vermasselt, so wie damals die Juden in Babylon. Die babylonische Gefangenschaft, von der ich jetzt rede, hat nichts mit Mauern zu tun und mit Stacheldraht oder sowas und Wachhunden. Aber es ist eine unsichtbare Gefangenschaft, die Menschen einsperrt und hindert, eigentlich das zu leben, was Gott für sie vorhat. Und das ist ja vielleicht das größte Problem, dass auch unsere Gefangenschaft darin besteht, dass wir unter Wert leben. Einfach unter Wert. Das sieht dann ja auch so aus, dass wir dieses Leben vertun. Vielleicht sogar mit frommem Augenaufschlag. Wir warten ja auf die Ewigkeit, dann ist ja auch egal, was wir damit machen, ne? Geht ja doch alles kaputt. Lass mal den Müllteuer was tun. Hauptsache, wir bringen das rum und glauben eben noch und dann kommen wir in den Himmel. Vielleicht ja, will darüber nicht reden. Aber es ist nicht Gottes Wille. Er will, dass wir hier auf Erden aus dieser Gefangenschaft, dieser babylonischen Gefangenschaft herauskommen. Und wenn wir in dieser Gefangenschaft sind, dann fallen wir ja auch so leicht herein auf alles Sünden und alle Versuchungen und alle Süchte. Was sollen wir denn machen? Das ist ja nichts. Ist doch alles, ist ja auch letztlich egal. So wie wenn man mit einem alten Auto fährt, das schon ganz viele Beulen hat. Und man sagt, na ja, eine mehr oder weniger, da kommt es wirklich nicht drauf an. Aber wenn das ein neues Auto ist und es ist wertvoll, dann kann das eine kleine Sache sein, die sofort sehr aufregt, weil wir wissen, das ist doch wertvoll. Ich entdecke, dass oft sogar Christen mit ihrem Leben umgehen wie mit einem Abwrackfahrzeug. Man sagt, das geht sowieso zum Abwracken. Gibt die Abwrackprämie Himmel. Aber dann macht das auch nichts. Lass mal einen drauf machen. Das macht doch nichts aus. Sein Ausdruck findet dieses Unterwertleben in dem, was wir psychologisch Mensch-Minderwertigkeitskomplexe oder Gefühle nennen. Und sagen wir, das betrifft mich ja nicht. Nein, mich ja nicht. Ich glaube, dass jeder an irgendeinem Punkt da was zu knacken hat. Nicht nur, dass der eine sagt, ich bin zu groß, der andere zu klein, der dritte, ich bin nicht übergewichtig, aber untergroß. Kann ja alles passieren. Es sind ja oft Dinge, die in unserem Leben schiefgelaufen sind, wo wir sagen, das kann ich eigentlich auch gar nicht sagen. Das ist so doof, so schrecklich, so daneben. Weiß ja niemand. Aber wir leben sozusagen, in der Sprache der Krimi-Autoren, dass wir eine Leiche im Keller haben und da müssen wir aufpassen, dass da niemand rankommt. Wir fühlen uns nicht wirklich wertvoll. Und bis zu einem gewissen Grad sind alle betroffen. Bei manchen hat das mit ihrer wirklichen Geburtsgeschichte zu tun, bei anderen mit Dingen, die irgendwann mal schief gelaufen sind, vielleicht sogar, wo sie sagen, da habe ich mal so was Doofes gemacht in meinem Leben, das muss ich wenigstens versuchen, dass das niemand erfährt, damit die Gemeinde nicht keine Schande erfährt von mir. Gott ist um diese Art von Gemeindereputation überhaupt nicht besorgt. Das können wir schon bei König David sehen. Es macht ihm überhaupt nichts aus, dass er sich sozusagen blamierte, als die Sache mit David rauskam. Gott ist an dieser Art von Gemeindereputation, die wir anderen darstellen wollen oder unsere Reputation, überhaupt nicht interessiert. Ich sagte, bitte, einem gewissen Grad sind wir alle in so einer babylonischen Gefangenschaft. Was kann man tun? Es gibt zwei Fluchtwege, die uns so menschlich angeboten sind. Der eine ist ein Fluchtweg nach innen. Ja, man kann sich damit entschuldigen und leid tun. Ja, ich bin halt so schlimm dran und ich bin einfach ein armer Kleiner. Klammer auf, und ihr müsst aber auch Rücksicht auf mich nehmen, nachdem das Leben so böse mit mir mitgespielt hat. Ich brauche ein paar Streicheinheiten. Damit kann man übrigens andere sogar ganz gut erpressen, so ganz nebenbei. Manchmal auch in der Gemeinde. Ich bin ja nur einer von den Kleinen. Der andere Fluchtweg besteht darin, dass man Kapo wird. Das gibt's ja auch immer in diesen Gefangenschaften. Man kann als Gefangener sehen, dass man Aufseher wird. Dann kann man auf andere hauen. Kann sozusagen auf ihre schwachen Stellen draufhauen. Und das lenkt ja von meinen ab, ne? Wenn ich nicht groß bin, kann ich ja wenigstens andere ein bisschen kleiner machen. Wenn mein Leben nicht fleckenlos ist, kann ich wenigstens sehen, dass die Flecken der anderen ins Spotlight kommen. Aber ist das ein Ausweg? Auch der Kapo ist immer noch im Gefangenenlager. Er täuscht sich. Wenn er damit, dass er meint, er erhebt sich über andere, aus dem Gefängnis heraus zu sein, rauskommt. Gott ruft uns heraus aus dieser babylonischen Gefangenschaft. Der Komplexe, der Minderwertigkeit, der ich kann noch nicht und ich armer. Oder auch des Gegenteils, ich bin der Allergrößte und der Allerdickste. Ihr dürft nur nicht an meine schwache Stelle denken. Gott ruft uns heraus, indem er uns unseren Wert sagt. Und das Zweite, indem er uns einen Weg führt. Das wollen wir jetzt miteinander anschauen. Wirf dein Leben nicht weg. Es ist wertvoll, gib es Jesus. Gott sagt uns, wie wertvoll wir sind und wer wir sind. Wozu wir hier herausgefordert werden, ist, dass wir nicht in den Spiegel gucken, sondern unsere Ohren aufmachen und hören, was Gott dir sagt, wer und was du bist und worin dein Wert besteht. Ich weiß, wir haben als Pietisten oft so eine Urangst. Wir denken, Vorsicht, wenn man auf Gott hört, da fallen einem meine ganzen Sünden ein. Ja? Der sagt so da und da und da, und manche Fromme meinen ja auch immer, Gott hat gesprochen, wenn man sich richtig schlecht fühlt. Wenn einem also richtig wieder das Register runtergezogen wurde. Wir haben ja Grund dazu, zu dieser Furcht, das will ich nicht sagen. Auch die Juden damals in Babylon. Aber dann hat Gott hier zu ihnen gesprochen, was er sagte. Das war nicht du, da ist eine alte Geschichte, die ist noch immer und so. Da kommt er vielleicht auch nochmal drauf. Aber das, was er gesagt hat, war unglaublich gut, buchstäblich unglaublich gut, so dass es einem schwerfällt, das wirklich zu glauben. Staunen, dass wir so wertvoll sind in seinen Augen. Das ist ja das Thema gewesen der letzten Woche in unserer Kampagne 40 Tage Stille. Staunen, dass wir so wertvoll sind. Das ist die Erfahrung, wenn Gott wirklich zu uns spricht. Wenn wir das noch nicht gehört haben, dann haben wir irgendwas ganz Wichtiges noch nicht gehört, ja? Okay? Wenn wir das noch nicht gehört haben, wie wertvoll wir in Gottes Augen sind, dann haben wir das Eigentlichste und Wichtigste noch nicht gehört. Wer noch dabei stecken geblieben, dass wir unsere Sünden und Fehler gehört haben, ist es vielleicht wichtig und gut. Aber da müssen wir noch weiter hören, bis wir das hören. staunen, wie wertvoll wir sind in seinen Augen. Das ist es, was uns herausholen kann und wirklich auch herausholt aus der babylonischen Gefangenschaft der Unwertgefühle, der Depression und wie man das Zeug alles nennen kann. Drei Dinge will Gott dir heute sagen. Und ich sage das jetzt so persönlich, nicht weil ich uns zu nahe treten will, sozusagen plump vertraulich, sondern weil ich glaube, dass man das nur persönlich sagen kann. Gott sagt ja auch hier nicht zum Volk Israel, ihr alle seid mir irgendwie so wertvoll und ich habe euch ja alle lieb. Das hat, glaube ich, Egon, wie hat der DDR gesagt, ne? Ja, Mielke. Gott sagt nicht solchen Quatsch. Er sagt, du bist mir wertvoll. Das kann Gott nicht anders sagen, als dass er einem sozusagen in die Augen und ins Herz guckt. Und wenn wir es nur so gehört haben, dass Gott uns alle, das haben wir am letzten Sonntag, lieb hat, dann haben wir das noch nicht so ganz richtig gehört. Das muss in mein Herz hineinfallen. Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist und ich dich lieb habe. Schwestern und Brüder, Freunde, darf ich uns bitten, dass wir das jetzt, ich sage das nochmal und ich möchte euch bitten, dass ihr das jetzt so euch von Gott sagen lässt, dass er sagt, der heilige Gott sagt dir jetzt, weil du in meinen Augen wertvoll und teuer bist und weil ich dich lieb habe. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Ihr sagt, wenn man das nur glauben könnte, kann ich gut verstehen. Also, gehen wir mal durch. Das Erste, du bist mir wertvoll. Du, dein Leben hat vor mir Gewicht. Es ist keine Kleinigkeit. Im Grundtext steht an dieser Stelle Kabod. Kabod bedeutet, ist hebräisch und bedeutet Herrlichkeit. Immer wenn von Gottes Herrlichkeit geredet wird, steht da Kabod. Es bedeutet auch Gewicht, Majestät. Und nun stell dir vor, dieser große Gott, der diesen Kabot hat, diese Herrlichkeit, sagt dir, so bist du, so sehe ich dich. Und er sagt das einem Volk Israel, das sagt, wir haben es doch vermasselt, wir sind doch hier in der Gefangenschaft, weil wir so gesündigt und nicht gehört haben. Und er, der große Gott, sagt, du, und ich will euch trotzdem sagen, in meinen Augen, seid ihr so wichtig und wertvoll. Das Zweite, kann das sein? Wir beurteilen unseren Wert gewöhnlich so, dass wir uns vergleichen. Ich kann schneller laufen als du. Ich kann weiter springen. Ich kann schöner singen. Das glauben jedenfalls manche. Und so weiter. Das heißt, wir vermessen unseren Wert im Vergleichen mit anderen. Und Gott sagt uns hier, nein, ich vergleiche dich nicht. Gott schaut jedem von uns einzeln in die Augen und sagt nicht, du, ich vergleiche dich mal, wer ist von euch beiden, so wie wir das zu tun pflegen, sondern er schaut uns in die Augen, als ob wir das einzige Geschöpf im ganzen Universum wären und sagt uns hinein, du bist mir wertvoll. Das Wort, das hier im Grundtext steht, heißt nachar und es bedeutet einmalig, selten. Manchmal sagen wir von uns, bin ja selten blöd. Gott sagt was ganz anderes, sagt, du bist mir selten wertvoll. Du bist mir einmalig wertvoll. Das kennen wir doch unter uns Menschen. Dass wir zum Beispiel sagen, ein Diamant ist ja nicht deswegen wertvoll, weil er eine bestimmte chemische Struktur hat oder sowas. Sondern er ist deswegen so wertvoll, auch nicht, weil er so schon glänzt, sondern er ist letztlich so wertvoll, weil es ihn so selten gibt, weil er so einmalig ist. Und die kostbarsten Diamanten, denen geben wir hier auf Erden einen Namen. Ne? Und Gott hat es auch einen Namen gegeben, das war schon letzten Sonntag dran. Gott schaut uns an und sagt, du bist wertvoll und du bist einmalig in meinen Augen. Und ich will dich nie verlieren. Kann das sein? Und nun fügt er noch eins hinzu. Er sagt ja nicht, du hast einen hohen Wert und deswegen passe ich schon auf, er verliert schon gerne Diamanten. Er schaut uns in die Augen und sagt das Allergrößte, was ein Mensch auch einem anderen sagen kann. Er sagt uns, und ich habe dich lieb. Und das sagt er nicht erst, nachdem wir fromm sind, sondern die Bibel sagt uns, das sagt er uns, wenn wir noch Gottlose sind. Da schaut er uns in die Augen, wenn wir so weit sind von ihm weg und sagt, ich, der ewige Gott, habe dich lieb. Wenn das nicht unglaublich ist, das kann man ja nicht glauben. Wie sollte Gott mich ansehen? Wie sollte er an mir sowas haben? Und wie sollte er mich lieb haben, wenn ich gerade wieder letzte Woche, ach du Schrecken. Oder sind das nur alle schöne Worte, die man hier in der Kirche so erzählen kann? Ist das am Ende nur schön bedrucktes Papier? Jetzt muss ich mal die Donald Duck-Fans fragen. Ich weiß nicht, die neuesten Nummern kenne ich ja nicht mehr. Ich kenne nur die zu meiner Kinderzeit. Da gab es immer das berühmte Four Knox. Wer kennt noch Four Knox? Four Knox gibt es ja immer noch. Da ist immer, sind die Goldvorräte der Vereinigten Staaten gesammelt. Es gab eine Zeit, die ist schon lange her, da war das ein ganz tolles System. Es war nämlich so, dass in Four Knox Gold war so viel, dass dieses Gold in Four Knox der Gesamtmenge der amerikanischen Goldwährung, die in Scheinen war, entsprach. Das heißt, man konnte also theoretisch mit einem 100-Dollar-Schein hingehen und sagen, ich möchte mal einwechseln. Und dann waren die sozusagen zu verpflichten, wollen wir mal gucken, wie viel Gold ist das? Da. Es war nicht nur Papier, es war gedeckt, abgesichert. Und die Bibel sagt, dass diese Zusage Gottes er abgesichert hat. Besser als vor Knox. In Römer 8 heißt es, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann dann gegen uns sein? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. So wertvoll sind wir Gott. Das heißt, wenn es um unseren Wert geht, dann sagt er nicht, guck mal in den Spiegel. Und er sagt auch nicht, guck mal rechts und links von dir, wie du sozusagen im Verhältnis zu den anderen dastehst, sondern er sagt, guck weder die anderen an, noch dich an, sondern guck doch Jesus an. Er zeigt auf Jesus und sagt, wenn du wissen willst, wie wertvoll du mir bist, schau diesen Jesus an, meinen einzig geliebten Sohn, den ich für dich gegeben habe. Das ist dein Wert. Das ist mehr als Four Knox hatte an Gold, oder? Das ist mehr als das ganze Universum als Wert hat. Denn Jesus ist der ewige Sohn Gottes und sagt, das ist dein Wert. Das macht unser Leben so wertvoll. Und dieser Wert, Jesus, der ist einbruchsicherer als das Gold in Four Knox. Da kann niemand ran. Da ist unser Leben abgesichert. Wirf dein Leben nicht weg, es ist wertvoll. Gib es Jesus. Mal ehrlich, wie sollte man eigentlich zögern, zu sagen, Gott, wenn ich dir so wertvoll bin, dann kann ich das doch riskieren, dir mein Leben geben. Jesus, da hast du mich. Ich weiß, du gehst mit meinem Leben viel besser um, als ich mit meinem Leben umgehen könnte. Wenn dir mein Leben und wenn ich dir so wertvoll bin, dann willst du das Beste aus meinem Leben heraustun. Und am besten ist, wenn man diese Entscheidung trifft, wenn man möglichst jung ist. Dann kann Gott aus diesem Leben noch möglichst viel Gutes herausholen. dann kann das hier schon so richtig deutlich werden, wie wertvoll und wie einmalig unser Leben vor ihm ist. Das Dritte ist, Gott will uns Mut machen, aufzustehen und weiterzugehen, wo wir auf der Strecke geblieben sind. Jeder Exodus, jeder Auszug aus Ägypten und aus Babylon stößt unweigerlich früher oder später auf Schwierigkeiten. Damals in Ägypten, das wissen wir noch, die waren kaum raus, da standen sie vor diesem Meer, hinter sich die Wüste und die ägyptischen Truppen, vor sich das Meer, es geht nicht. Wäre schön gewesen, aber es geht lang nicht. Und auch als sie dann durch waren, kamen immer wieder so Momente, wo sie sagten, das geht doch nicht weiter, Gott. Wir haben nichts zu essen oder der Weg ist zu lang und unsere Füße haben Blasen oder weiß ich was. Wäre ja schön gewesen in dem gelobten Land, von dem du immer geredet hast, aber ich komme da nicht rein. Ist das nicht das, was oft bei uns so ist, dass wir sagen, es wäre schön gewesen mit dem Himmel und mit dem Reich Gottes, all den wunderbaren Sachen, die du in deinem Wort sagst. Und im Himmel mag es ja mal so sein, aber ich bin einfach zu doof hier auf der Erde dafür. Ich kann nur versuchen, ob ich irgendwo eine Oase finde und dann mit meinem Hauskreis oder mit meinem sonstigen Club versuche, in dieser Oase fromm zu überwintern, bis halt am Ende wir dann mal zu dir kommen. Gott sagt uns nicht, dass der Auszug aus Babylon ein Spaziergang ist. Es wird mühsam, oft ein Kampf sein. Da werden immer wieder Dinge sein, die werden uns festhalten wollen, die uns sagen, nein, nein, du bist das nicht. Du hast wieder versagt und. Es wird ein Kampf sein und er wird dauern. Wir werden oft auch an dem Punkt sein, wo wir sagen, wäre es nicht besser gewesen, in Ägypten zu bleiben und einfach dieses Leben zu genießen? Wäre es nicht doch bequemer gewesen, in meinen schönen Minderwertigkeitskomplexen zu bleiben und den anderen zu sagen, wie arm ich dran bin, damit sie mich ein bisschen bedauern, das tut ja auch gut, oder in die Kapo-Rolle zu schlüpfen? Gott sagt, gib nicht auf. Gib nicht auf. Du wirst es schaffen. Du wirst es schaffen. Gott will uns Mut machen, aufzustehen, wo wir gefallen sind. Wo wir uns wieder einholen lassen, haben lassen, auch von Unglauben letztlich. Und darum sagt er hier, wenn du durch Wasser schreitest, bin ich bei dir. Und durch Ströme, sie reißen dich nicht fort. Und wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht versenkt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Gott sagt, das geht. Was haben wir zu tun? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir glauben, was Gott sagt. Das klingt simpel, nicht? Dass wir nicht sagen, Gott, du sagst das schön. Niemand sagt das so schön wie du. Ist auch besonders in der Übersetzung von Dr. Martin Luther ist es einfach wunderbar. Sondern, dass wir sagen, gut, Gott, du hast es gesagt. Dann ist es schließlich deine Sache, dafür zu sorgen, dass das klar geht. Ich will ein Wort festhalten. Mehr kann ich ja auch gar nicht. Und dass wir dann sagen, wenn du sagst, dass ich wertvoll bin, dann schicke ich jetzt all diese Gedanken der Minderwertigkeit und des Versagens von mir weg. Und ich glaube dir mehr, als was Menschen und auch was mein eigenes Herz mir sagt. Und ich bekenne diese Gedanken als Unglaube und Sünde. Und bitte dich, dass du mich davon löst. Denn sie gehören sich nicht für ein Kind Gottes, eine Prinzessin und einen Prinzen des Himmelreichs. Glauben, was Gott sagt und bekennen, was Gott sagt. In Jakobus 1, glaube ich, steht es ganz merkwürdig. Der Bruder, der niedrig ist, rühme sich seiner Hoheit. Habt ihr den Text schon mal gelesen? Jakobus sollte man auch mal wieder lesen. Der Bruder und die Schwester, die niedrig sind, die sollen nicht sagen, ach, ich bin ja so, sondern sie sollen sich ihrer Hoheit in Jesus Christus rühmen. Das heißt nicht, dass wir uns mit anderen vergleichen, sondern sagen, Die anderen sind, was sie sind, aber ich bin einmalig und wertvoll vor Gott. Und ich bin von Gott geliebt. Und da kann nichts dran ändern. Nicht mal mein Versagen am letzten Donnerstag oder wann das war. Ich spreche dann aus, wo ich versagt und gesündigt habe, aber ich weiß zugleich, das macht mich bei Gott nicht weniger wertvoll, sondern im Gegenteil, dann macht er seine Arme ganz weit auf und sagt, du, toll, nun will ich dir doch mal erst recht sagen, dass du einmalig und geliebt bist. Und ich spreche es auch aus, wenn andere mich nicht mögen und wenn ich mich selbst nicht mal leiden kann. Das kann ja auch vorkommen, ne? Du, Ernst Bohnet, red nicht so doofes Zeug. Gott sagt, du bist einmalig und geliebt und wertvoll. Wem glaubst du nun? Dir oder Gott? Gute Frage, ne? Das erste ist also, Gott sagt, du wirst es schaffen. Gib nicht auf. Und das zweite ist, ich bin ja mit dabei. Das ist keine einmalige Sache. Es war es nicht. Der Weg aus der Ägypten war keine einmalige Sache. Der Weg aus der babylonischen Gefangenschaft für die Juden war keine kurze Geschichte, sondern zog sich über Jahrzehnte hin. War zum Teil sehr mühsam. Mit viel Kampf verbunden auch. Und Gott sagt immer, gib nicht auf, bleib nicht stehen, du kommst durch. Wie? Das sagt er uns nicht. Er sagt, du weißt, du, bei deiner ganzen Rechnung mit dem Wasser und dem Feuer darfst du eins nicht vergessen. Ich bin mit dabei. Meinst du, dass mir das Feuer was anmachen kann oder das Wasser? Wenn ich dabei bin, dann sind das doch letztlich keine Hindernisse. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Gott sagt, glaube das immer wieder neu, dass ich es mit dir schaffe. Wenn du mit mir dein Leben gegeben hast, dann schaffe ich es mit dir. Und darum darfst du das bekennen. Gott lockt uns heute heraus aus dieser babylonischen Gefangenschaft hinein in die Freiheit der Kinder Gottes, dass wir erkennen, wie wertvoll wir ihm sind und wie geliebt. Da lockt er uns heraus, auch aus allen Züchten und allen Sünden. Denn bei ihm ist alles, was wir brauchen. Wirf dein Leben nicht weg. Es ist wertvoll. Gib es Jesus. Amen.